Ich habe euch eine Geschichte heute mitgebracht von einem Pastor, die sich so zugetragen haben könnte. Da ist ein Pastor, der geht so in der freien Natur spazieren. Und plötzlich kommt er in Treibsand hinein. Und dann sinkt er so in dem Treibsand ein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das gibt es manchmal so, dass so Sand, der so ganz locker ist, und dann kann man darin regelrecht einsinken. Und so sinkt er bis zu den Knien ein. Und weil das in der Nähe einer Straße ist, kommt plötzlich die Feuerwehr vorbei, weil sie zu einem Brand gerufen wird. Kommt da vorbei, sieht den Pastor da einsinken und ruft zu ihm zu: Hey, Herr Pastor, sollen wir Sie retten? Sollen wir Sie rausholen? Der Pastor, ein frommer Mann, sagt: Nein, ihr braucht mich nicht retten. Mein Herr wird mich retten. Okay, sagen die, wenn er es so denkt, fahren zu ihrem Brand, löschen den. Und nach einer Weile kommen sie wieder zurück und kommen wieder an dieser Stelle vorbei. Und der Pastor ist mittlerweile bis zur Brust eingesunken. Und dann rufen sie ihm zu: Herr Pastor, sollen wir Sie jetzt retten? Sie sind ja schon noch tiefer eingesunken. Und er sagt voller Vertrauen: Nein, mein Herr wird mich retten und mich hier rausziehen. Ihr braucht mich nicht zu retten. Fahrt ruhig nach Hause. Okay, die Feuerwehr ist eine Berufsfeuerwehr. Die fährt nicht nach Hause, sondern zu ihrer Feuerwehrleitstelle. Und weil es eine größere Stadt ist, werden sie nach einer Weile wieder rausgerufen zu einem Brand und fahren wieder an der Stelle vorbei. Mittlerweile, der Pastor guckt nur noch der Hals raus, also Hals mit Kopf raus. Und dann rufen sie ihm wieder zu: Herr Pastor, sollen wir Sie jetzt nicht retten? Und mit seiner Stimme, die er noch reden kann, der Sand ist ja weich, deshalb kann er da drin noch atmen, ruft er ihnen zu: Nein, ich hab's euch doch gesagt, mein Herr wird mich retten. Man muss nur genug Vertrauen haben. Okay. Ihr könnt euch vorstellen, wie die Geschichte ausgeht. Er versinkt komplett. Und so kommt der Mann, weil er wirklich ein frommer Mann war und so auf den Herrn vertraut hat, im Himmel an. Und dann fragt er dort umher und sagt: Gott, warum hast du mich aus dieser Situation nicht gerettet? Und da sagt er ihm: Junge, ich habe dir dreimal die Feuerwehr vorbeigeschickt. Was soll ich denn sonst tun? Es ist manchmal so, in dieser Geschichte geht es letzten Endes, auch wenn sich das gar nicht so anhört, um Gemeinschaft. Der Pastor sah dort zwar ganz alleine aus, aber letzten Endes gab es dort eine Gemeinschaft. Und um diesen Grundaspekt der Gemeinschaft soll es auch heute in der Predigt gehen, um dieses Gegenseitige dabei. Und dazu schauen wir mal in die Bibel. Da habe ich euch einen Bibeltext mitgebracht. Da heißt es: Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Ich, nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe Grund gelegt als ein weiser Baumeister, ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Aus 1. Korinther 3, die Verse 9 und 10. Wir fangen ganz am Anfang an und in dem Vers 9: Lasst euch mal auf der Zunge zergehen, was dort steht. Dort steht nämlich: Ihr seid Gottes Bau. Hier das Foto vom letzten Mal. Ist euch das klar? Man denkt, ne, das sind doch nur Steine, da ist irgend so eine Gemeinschaft drin. Nein, der Text sagt: Gottes Bau seid ihr. Egal, welchen Hintergrund wir haben, ob wir schon mal in die Tiefen dieser Gesellschaft abgestiegen sind, oder ob wir welche sind, die in der Gesellschaft ganz weit oben stehen. Allerdings bedeutet das nicht unbedingt, dass es immer dort besser ist. Dort sind die Häuser halt goldener. Aber da können sich auch viele Abgründe in den Menschen auftun. Wir sind Gottes Bau. Egal auch, welche Vergangenheit du mitbringst, wie dein familiäres Umfeld ist. Weihnachten nähert sich ja jetzt langsam wieder. Ob du Angst davor hast, deine Familie zu treffen, weil da doch immer wieder Streit auftritt, oder ob du dich darüber freust, deine Familie zu treffen. Wir sind Gottes Bau. Und wir sind auch nicht Gottes Bau, weil die Gemeindeleitung, der Gemeindeleiter oder der Pastor irgendeine schlaue Entscheidung getroffen haben oder andere schlaue Menschen die Entscheidung getroffen haben, wir gehören zusammen. Nein, wir sind Gottes Bau. Es ist auch nicht Gottes Bau, weil der Heilige Geist durch einen oder anderen besonders deutlich redet oder weil deine Gebete um Heilung besonders häufig erhört wurden oder eben auch gerade nicht. Der Text berichtet davon, wir sind einfach Gottes Bau. So sagt es der Text, den Paulus an die Korinther schreibt. Wir, Paulus und sein Team, sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Wisst ihr, das ist wie bei meinen Kindern, ne? Nur weil der eine jetzt in Hamburg ist, sage ich ja auch nicht, hey, das ist nicht mein Sohn, weil er mich hier nicht unterstützt in irgendeiner Form. Oder, hey, der eine studiert, soll ich vielleicht eher den Sohn als Sohn nehmen, das ist eine sichere Ausbildung. Oder soll ich vielleicht gerade den nehmen, der eine Ausbildung macht. Ne? Man kennt ja auch arbeitslose Akademiker oder sowas. Ne? Nein, die sind alle meine Söhne. Unabhängig davon, was sie dort tun. Oder wie wäre es mit einer Hebamme, die kann man auch immer gebrauchen, wobei meine Frau jetzt aus dem Alter ja raus ist mittlerweile, dass man so eine Hebamme so direkt gebraucht. Vielleicht die Tochter eher bei mir. Nein, meine Kinder sind meine Kinder, weil meine Frau und ich dort entsprechende Maßnahmen ergriffen haben und unabhängig von ihrem Werdegang, unabhängig von dem, was sie an Ausbildung machen oder Studium, unabhängig vom Beruf und all den anderen Geschichten auch, die damit reinspielen. Und ich weiß, manche können da auch sehr schmerzhafte Geschichten von erzählen. Sie sind und bleiben Kinder, meine Kinder. Wir sind Gottes Bau, weil Gott uns gebaut hat. Und das sind wir tatsächlich. Darum startet der Text ja auch bei, wir sind Gottes Mitarbeiter, wir sind nicht die Erbauer, wir sind weder Besitzer noch wirklich die Planer, auch wenn wir als Gemeindeleitung Pläne schmieden, so kommt das doch immer aus dem Hören auf den Heiligen Geist, was wir dort sehen, beziehungsweise auch dem, was der Geist eben der Gemeinde sagt. Und so beschreibt sich Paulus dann eben auch als Baumeister, der einen guten Grund gelegt hat nach Gottes Gnade. Von Gott befähigt hat er die ersten Predigten in Korinth gehalten und dort Menschen von Gott erzählt. Gottes Mitarbeiter. Hier ist im Griechischen eine ganz besondere Satzkonstruktion drin, die eben dieses Gott betont. Es steht ganz am Anfang des Satzes und auch immer wieder vor den einzelnen Verben, die da drin sind, sozusagen wie ein für Gott sind wir Mitarbeiter. Und Mitarbeiter sein heißt ja, jemand arbeitet und ich arbeite, aber ich helfe ihm, ich arbeite mit ihm zusammen an der Stelle. Mitarbeiter Gottes sein heißt also, da ist Gott, der arbeitet und ich arbeite mit ihm zusammen. Ich arbeite mit ihm, also er redet und ich sage weiter. Er will zu einem bestimmten Menschen und ich gehe für ihn dahin. Er will einen Menschen ermutigen und stärken, und ich stelle meinen Mund und meine Hände dafür zur Verfügung. Er will jemandem helfen. Und ich weiß plötzlich, für den und den Zweck soll ich die Kollekte zum Beispiel in bestimmter Höhe geben oder etwas dort oder dorthin überweisen. Er will jemandem helfen, jemanden heilen und ich lege die Hände auf. Er will jemanden befreien und ich bete dann mit diesem Menschen. Mitarbeiter Gottes kann also nur jemand sein, der Gott kennt, der ihm gehorcht und der auf ihn hört. Bisschen ärgerlich, Mitarbeiter Gottes sind deshalb keine Chefs, sondern sie sind Gott unterstellt. Und nun kommt dieser Bau dazu, Gottes Bau sind wir. Beim Bau ist es übrigens auch so. Es hat noch nie ein Haus selber das Aussehen bestimmt, sondern immer der Bauherr bestimmt, wie das Haus aussehen soll. Und manchmal, ganz ehrlich, ist das auch traurig. Mich würde manchmal freuen, wenn manche Dinge, die wir anstoßen, die wir unterstützen, in die wir investieren, einfach gelingen würden. Aber wir sind Gottes Bau und nicht jeder Weg, der da gegangen wird, den Gott uns führt, wird darum sofort zielführend sein. Gestern bin ich von Clausthal-Zellerfeld hier runter nach Goslar gefahren, auf der B241 ist das, die Clausthaler Straße heißt sie. Und hinter Auerhahn kommt da so eine ganz scharfe, die heißt Glockenbergkurve, zumindest die Bushaltestelle, die sich dort befindet. Das ist so eine ganz scharfe Kurve, da kann man, ja, ich glaube mit 50 ist da wirklich zu schnell, 30 ist eher so das Tempo, was man da langfahren kann, wenn nicht gar noch langsamer. Also es ist so eine, ja, 180 Kehre fast. Da geht es auch steil den Berg hinunter und deshalb macht die da so einen Zickzack. Schon vorher ist die ziemlich kurvenreich, wenn man auf der oberen Hälfte ist. Unten ja im Tal geht sie da relativ gerade lang. Es wäre viel schöner, wenn die Straße einfach geradeaus gänge und dort vielleicht sogar eine Autobahn gebaut wäre, wenn ich da schnell nach Hause möchte auf der Strecke. Für mich, wenn ich da gerade lang fahre. Für die, die dort wandern, die freuen sich darüber, dass dort eben keine Autobahnen gebaut sind und dass die Autos da nicht so nur lang rasen. Und auch der Steuerzahler freut sich sicherlich darüber, dass nicht jede Straße im Harz mit großen Bauwerken und Brücken und Autobahnen ausgebaut ist. Wie sähe dann der ganze Harz aus und was würde das für ein Vermögen dann an der Stelle kosten? Und so haben wir als Gemeinde auch manche Kurven, manche Kreuzungen, manche Abzweigungen und manche Haltebuchten, weil wir eben Gottes Bau sind und sehen an dieser Stelle vielleicht gar nicht, warum Gott diese Kurven und Abzweigungen mit uns geht und nicht einfach nur eine Schnellstraße mit uns lang braust, die für nur eine Gruppe oder eine Person gebaut ist. Allerdings denkt Paulus beim Schreiben des Briefes weniger an unsere Autobahnen, das war damals noch nicht so in. Er denkt vielmehr an ein Haus. Und davon gab es ja in der Antike sehr unterschiedliche Bauweisen. Paulus selber war einer der einfachsten Baumeister, er war ja Zeltmacher. Das war so die einfachste Variante eines Hauses, sich ein Zelt hinzustellen. Und dann gab es Häuser, die eben durch geflechtete Zweige und viel Lehm zusammenhielten. Auch mit Holz wurde gebaut, als einfache Bauten bis hin zum Fachwerk. Und dann gab es sogar in der Antike Bauten aus Steinen und Ziegeln, von denen wir ja einige heute noch bewundern können, die die Jahrtausende überstanden haben. Allerdings, das war für so einen antiken Menschen klar, nicht jeder Bau gelangte. Lehm hatte da so seine ganz besonderen Tücken, wenn das Haus draus gebaut wurde, ebenso auch Holz. Und so war die antike Lebenserfahrung, dass Häuser eben zusammenstürzen konnten. Die Statik war nicht immer so gegeben, wie sie heute ist. Allerdings auch andersrum, bei manchen Bauten habe ich mir gerade in Rom sagen lassen, wundert man sich heute darüber, dass sie halten, weil eigentlich ist das gegen die Statik. Aber sie tun es einfach seit Tausenden von Jahren und deshalb stehen sie dort. Etliche haben nicht so lange gehalten. Und Paulus hebt an dieser Stelle deshalb erstmal das Fundament hervor. Jesus selbst legt selber Wert auf das Fundament. Er kennt das, er stammt ja aus einer Zimmermannsfamilie, da haben sie ja auch Häuser gebaut. Und so beschreibt er das in Matthäus 7, Vers ab 24 und folgende. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baut. Und als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und dann berichtet Jesus im Gegenzug dazu von einem Mann, der das Haus eben auf Sand baut. Für mich ist das jeden Sommer, wenn wir an den Strand fahren, eine der traurigen Erfahrungen. Man baut da schöne Burgen und Dämme. Und selbst das Mittelmeer kennt sowas wie Ebbe und Flut, das ist nicht ganz so stark wie an der Nordsee, aber irgendwann kommt das Wasser und das ist gnadenlos beim Sand. Die Dinger sind weg. Ich versuche dann immer so schöne Brücken zu den Burgen zu bauen von der Seite und vielleicht sogar noch mit Wasser drumherum, ne? Das ist das so richtig mittelalterlich. Ja. Könnt ihr vergessen, da muss man schon Steine drunter setzen, Felsen, damit das wenigstens ein bisschen hält. Und wenn die Wellen gegenkommen, dann kann man mit Steinen vorne ein bisschen was retten, aber das ist dann eine halbe Stunde, die man vielleicht gewinnt dort am Strand. Nee, ist nicht. Wer auf Sand baut, hat keine Chance, es wird weggespült. Das ist das Bild, was Jesus dort erzählt von dem Mann, der eben nicht auf ihn hört. Sein Haus fällt zusammen. Und wenn Paulus nun von einem Grund redet, den er als Gottes Mitarbeiter aus Gottes Gnaden herausgelegt hat, dann kann es sich eben nur um einen handeln. Und den beschreibt er im Kapitel vorher ganz einfach so, 1. Korinther 2, Vers 2. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern, und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht in überredenden Worten mit menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft sei. 1. Korinther 2, Verse 2 bis 5. Es gab also nur eins, was er ihnen sagte, damit eben der Glaube nicht durch die Überredung kam, aus ihm heraus, aus dem großen Paulus, der da Predigten geschwungen hat, sondern aus Gottes Kraft und seinem Beistand. Übrigens, ich finde es ja manchmal schockierend, wie offen da in der Bibel geredet wird. Der Paulus schien auch nicht immer der große Redner gewesen zu sein an den Stellen, wenn man da bei Johannes zum Beispiel nachliest, im Johannesbrief oder an anderer Stelle, wie er auch nicht der große Hühne gewesen sein, der schon mit seiner Figur alles gewann. Von ihm wissen wir sogar, dass bei seiner Predigt Leute eingeschlafen sind, von einem zumindest, der dann runtergefallen ist und sich dabei tödlich verletzte, aber noch gerettet werden konnte. Nein, in Korinth arbeitete er sogar als Zeltmacher, predigte in der Synagoge, was aber auch nicht so gut ankam. Sie haben ihn dann da rausgeschmissen. Das können wir in der Apostelgeschichte nachlesen. Aber trotzdem fingen einige an zu glauben. Weniger aus der Synagoge, aber auch welche von den nichtjüdischen Korinthern. Und ihnen predigte er. Nur eines, so beschreibt er das ja, ich hielt es für richtig, unter euch nicht zu wissen, als Jesus Christus, als den Gekreuzigten. Das, liebe Geschwister, ist das Einzige, die Grundlage, worum es in der Gemeinde geht. Die Korinther waren zerstritten, da gab es Leute, die sich Paulus angeschlossen hatten, da gab es dann andere, die sagten, wir hören lieber den Apollos, den Apollos. Und wieder andere sagten, wir gehören aber zum Kephas. Und die ganz besonders Frommen haben gesagt, wir gehören nur zu Jesus Christus. Hey, das ist Gottes Bau. Weder des einen noch des anderen. Paulus hat deshalb eine Mahnung in unserem Predigttext, die er dann ganz kurz und bündig dort sagt, ein jeder, so heißt es im Vers 10 am Ende, ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Ein jeder hat Verantwortung, wie er darauf baut. Ich habe Gemeinden erlebt, die darüber zerstritten waren, wie der andere gebaut hat. Das lesen wir nicht nur in der Bibel, das kennen wir auch von heute. Ich bin aufgewachsen in einer Gemeinde, wo es auch so einen Streit gab, wo es dann Leute gab, die aus ihrer politischen Meinung heraus sagten, wie man bestimmte Sachen sehen müsste, gerade in der Weltpolitik, so im Friedenskreis. Und auf der anderen Seite saß ein Missionar, der gesagt hat, hey, ich war doch in dem Land, das könnt ihr nicht so einseitig sehen. Und dann haben die sich da zerstritten und es war dann ganz schwierig in der Gemeinde. Es war noch in meiner Jugendzeit, wo ich das erlebt habe und auch in der Gemeinde in Worms, als ich dorthin kam, war die Gemeindeleitung so zerstritten, dass 2 Jahre bevor ich kam, die Gemeindeleitung zurückgetreten war und eine neue Gruppe versucht hat, das zusammen zu kriegen. Und wir merkten, dass das Beben noch so weit reichte, dass nachher die jungen Erwachsenen bald die Gemeinde verlassen haben aufgrund dieser ganzen Geschichten, die dort passiert sind. Und es ging immer letzten Endes nur um eine Frage, wer ist mit wem da unterwegs, wer macht welche Koalition. Und ich bin froh, dass wir hier als Gemeinde nicht solche Kämpfe haben. Deshalb sage ich das mal lieber an einem Punkt, wo wir eben nicht da reingerutscht sind, sondern es noch gut läuft. Aber diese Sachen passieren eben leicht. Da werden Prediger im Internet gehört oder Gemeinden im Internet gesehen, die alles besser machen. Zumindest implizieren das die Bilder dann, die Ausschnitte, die man sieht. Es gibt Vorstellungen, wo sich alte Gemeinden verklären oder auch heutige Gemeinden, von denen man denkt, da läuft alles besser und wahrscheinlich tun sie das auch. Aber wir sind Gottes Bau. Paulus sagt es dort ganz klar, jeder sehe zu, wie er darauf baut. Und so ist die Frage nicht, wie andere bauen und wie woanders gebaut wird, sondern wie musst du heute hier bauen? Was ist dein Anteil? Wie baust du auf diesem Weg? Wenn wir gemeinsam unterwegs sind, dann hat jeder seine Aufgabe und die soll er am Herrn ausrichten, in dem Umfang, wie ihm gegeben ist und mit dem Blick, der ihm gegeben ist. Darüber hatte ich letztes Mal mehr gepredigt. Natürlich gehört auch dazu, wie wir den anderen achten und zu ihm hören. In der Gemeinde hat ja nicht nur einer den Geist empfangen, sondern viele. Und Paulus mahnt das daher in 1. Korinther 14 an. Es ist etwas Ungeheuerliches, wie er das dort sagt, weil es geht eigentlich an der Stelle um Propheten des Alten Testamentes. Die haben so eine Botenspruchformel. In der Theologie nennt man die Ko Amar Yahweh. Das ist das Hebräische für, das kommt da ganz häufig vor, so spricht der Herr, das sind die Worte des Herrn, die jetzt der Prophet dem Volk sagt und dann ist da der einsame Prophet, der irgendwo oben steht und dem Volk das sagt und dann sich nachher wieder umdreht und weggeht, weil er ja nur die Worte sagt, die der Herr ihm gesagt hat und da weitergibt. Und mit diesem Sendungsbewusstsein sind dann einige aufgetreten und auch Botschaft gesagt und da sagt er, denen sowas ganz Banales, 1. Korinther 14, auch von den Propheten lasst zwei oder drei reden und die anderen lasst darüber urteilen. Ich finde, das ist der Hammer, was er ihnen sagt. Das ist nicht, ja, und dann nehmt dieses Wort Gottes an, was die euch sagen, sondern, hey, ihr habt auch den Heiligen Geist, urteilt darüber, guckt nach, was das ist, was er euch sagt. Die Gemeinde insgesamt soll urteilen, was da richtig und was falsch ist. Wir sind Gottes Bau, Gottes Ackerfeld. Und das ist ein Geschenk, was wir dort haben. Etwas, worüber wir uns freuen können. Gott ist mit uns unterwegs. Wir sind seine Gemeinde, die er sich hier gewünscht hat. Die hat natürlich Ecken und Kanten, da sie aus Menschen besteht, die er eben in seine Gemeinde hineingesetzt hat und die auch Ecken und Kanten haben und die sich einbringen mit eben dem, was er ihnen geschenkt hat. Und bei manchen Gaben denke ich tatsächlich, es wäre schön, wenn er die mal ein bisschen häufiger geschenkt hätte in der Gemeinde. Und bei anderen Gaben denke ich, okay, aber trotzdem, es sind seine Gaben, die er hineingesetzt hat. Und deshalb steht es mir nicht an, das zu kritisieren an der Stelle, sondern zu sagen, hey, mit denen sind wir unterwegs und da gucken wir, dass wir das Beste daraus machen können. Es geht ja nicht um meine Gemeinde, sondern es geht um seinen Bau, den er hingesetzt hat. Wisst ihr, ich habe euch anfangs von dem Pastor erzählt, der in dem Treibsand versunken ist. Es wäre schön, wenn der begriffen hätte, dass zu seiner Gemeinde auch die Feuerwehr gehört, die er einfach nicht ernst genommen hat und dass diese von Gott geschickt war. Und so wünsche ich mir, dass wir nicht die Gelegenheiten verpassen, die uns Gott schickt, denn wir sind Gottes Bau, sein Ackerfeld. Nicht immer perfekt und erst recht nicht in unserem menschlichen Sinn, aber eben genauso, wie Gott uns haben möchte. Amen.